Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, vor 3 Wochen habe ich eine Predigtreihe angefangen zum Thema Bergpredigt. Und diese Predigtreihe möchte ich heute Morgen fortsetzen. Dass die Sonne scheint, ist wunderschön, aber für die Leinwand ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass Sie wenigstens etwas erkennen können. Ja, bevor ich den Text der Bergpredigt dann auf der Leinwand erscheinen lasse, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass es bei dem Wort Seligpreisung schon Missverständnisse geben kann. Ich möchte das Wort zunächst einmal klären. Hier geht es nicht um die ewige Seligkeit, sondern es geht hier vielmehr um Beglückwünschungen, so wie wir sie auch aus Psalm 1, den wir vorhin gemeinsam gesprochen haben, kennen. Und das Himmelreich, das in den Seligpreisungen erwähnt wird, das ist auch nicht der Himmel, sondern Himmel ist im Hebräischen immer Umschreibung Gottes. Also es geht nicht um das Jenseits, um die Ewigkeit, sondern es geht um die Herrschaft Gottes, die in Jesus in diese Welt hereingebrochen ist. Und jetzt, es kommt gleich noch größer, es geht jetzt einfach nur ums Formale, dass ich Ihnen zeigen möchte, dass die Seligpreisungen aus 2 Strophen bestehen. Ich denke, wir gehen dann direkt mal zum Text, dass Sie ihn lesen können. Und da geht es zunächst um die 1. Strophe und das sind die Verse 3-6. Glücklich sind die Armen, denen es an Lebenskraft mangelt, denn ihrer ist das Reich Gottes. Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glücklich sind die Machtlosen, denn sie werden das Land besitzen. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Liebe Gemeinde, was für eine Sprengkraft liegt in diesen Worten. Hier werden nämlich Menschen gesehen, die sonst von niemandem gesehen werden. Hier werden Menschen wertgeschätzt, die sonst niemand wertschätzt. Hier werden die gesehen, die in einer Gesellschaft ganz unten sind. Ausgangspunkt sind die Armen. In der Parallele im Lukas-Evangelium, in der sogenannten Feldrede, wird das gar nicht näher ausgeführt. Da steht nur die Armen. Matthäus erklärt das in seiner Wiedergabe der Bergpredigt ein wenig genauer, führt das aus, was Armut alles beinhalten kann. Das Wort für Armut, das hier in den Seligpreisungen verwendet wird, ist im Grunde genommen noch eine Steigerung des normalen Begriffs für arm. Also gemeint sind sozusagen die Menschen, die wirklich bettelarm sind, die gar nichts haben, die nicht einmal genug zum Essen haben. Für sie ist jeder Tag ein Kampf ums Überleben. Und diese Menschen, die empfinden sich auch selbst oft als wertlos und von der Gesellschaft abgehängt. Sie haben keine Perspektive und keine Lebenskraft. Sie bedauern ihre Situation, die sie nicht selbst geschaffen haben und die sie nicht ausgewählt haben und an der sie auch nicht schuld sind. Wie im Psalm 42 klagen sie: Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. Aber von Tränen wird niemand satt. Ihnen fehlt nicht nur die Nahrung, sondern auch der Besitz von Land. Damit aber sind sie vollkommen machtlos. Darum sehnen sie sich nach Veränderung, nach Gerechtigkeit. Sie sehnen sich nicht nach Almosen, nach der guten Tat von oben herab, die es ihnen vielleicht möglich macht, einen Tag weiter leben zu können, sondern sie sehnen sich nach einer größeren Gerechtigkeit, nach einer Verteilung der Güter für viele, für alle, von der alle leben können. Diese Armen, Gebeugten und Machtlosen, die werden von Jesus gesehen, wahrgenommen, gewürdigt und wertgeschätzt. Sie sind es, die unter anderem auch am Fuß des Berges sitzen und seine Worte mithören. Worte, die noch nie ein Mensch zu ihnen gesagt hat. Worte, die sie aufhorchen lassen. Worte, die ihnen Hoffnung geben. Und diese Hoffnung ist keine Vertröstung auf ein Jenseits nach dem Motto: Wenn du einmal erst gestorben bist, dann wird für dich alles besser werden und bis dahin halte einfach durch. Sondern jetzt schon, in dieser Welt, sollen sie Trost finden. Mitten in dieser Welt soll Hoffnung sich erfüllen. Und von dieser Hoffnung ist ansatzweise etwas sichtbar geworden in dem, was Jesus getan hat, als er die Menschen um sich herum gesammelt hat, als er mit ihnen aß und trank und teilte. Da haben Menschen die Erfahrung gemacht, bei diesem Jesus kann man tatsächlich satt werden. Der Körper kann satt werden durch das Teilen, aber auch die Seele und der Geist finden bei Jesus das, was sie für ihr Leben brauchen. Jesus hat Menschen in jeder Hinsicht gesättigt. Liebe Gemeinde, da wo Gott herrscht, da wo Jesus gegenwärtig ist, da gelten dann andere Maßstäbe als unser gewohntes Oben und Unten. Bei Jesus gibt es dann eben nur noch Menschen. Und jeder Mensch, egal wer er ist und wo er herkommt und wie er lebt, ist bei ihm wertvoll. Alle Grenzen, die wir Menschen immer wieder neu ziehen zwischen Fremden und Nichtfremden, zwischen Arm und Reich, zwischen gebildet und ungebildet, zwischen erfolgreich und erfolglos, die gelten in seinem Reich nicht mehr. Es ist schon viele Jahre her, da erzählte ein Mitarbeiter einer anderen Gemeinde davon, dass er auf einem Parkplatz irgendwo einen Mercedes hat stehen sehen. Nicht irgendeinen, sondern einen Mercedes der S-Klasse. Also den teuersten und größten Mercedes, den es wohl gibt. Und dieser Mercedes hatte einen Fischaufkleber, also das Symbol, dass der Fahrer Christ ist. Und dieser Mitarbeiter der Gemeinde, der fand das ganz toll. Der war richtig begeistert davon. Toll fand er, dass ein anscheinend so erfolgreicher Mensch auch Christ ist. Ich hatte damals mit dieser Begeisterung schon so meine Schwierigkeiten, konnte das aber irgendwie nicht weiter artikulieren und ja, ich wusste eigentlich gar nicht, was stört mich daran. Jetzt aber auf dem Hintergrund der Bergpredigt und der Seligpreisungen, da muss doch gefragt werden, was ist eigentlich erfolgreich bei Gott? Und dazu gehört mit Sicherheit nicht das Anhäufen von Reichtümern. Was bei Gott zählt, das macht dann die zweite Strophe der Seligpreisung deutlich. Und da lese ich dann die Verse 7-10. Glücklich sind, die sich erbarmen, denn ihrer wird sich erbarmt werden. Glücklich, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glücklich, die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glücklich, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich Gottes. Jetzt geht es also nicht mehr um die Glücklichpreisung von Menschen, die unfreiwillig in Not geraten sind, sondern hier werden Menschen glücklich gepriesen, die einen anderen Lebensstil leben. Und drei Dinge werden vor allem genannt, die bei Gott zählen. Das sind Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Frieden. Wirtschaftlicher Erfolg, Bildung, Macht und Reichtum gehören nicht mit dazu. Was Barmherzigkeit ist, das illustriert am allerbesten die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Sie alle kennen diese Geschichte, aber ich möchte sie trotzdem kurz in Erinnerung rufen. Da war ein Mann auf einsamer Straße von Jerusalem nach Jericho unterwegs. In diesem einsamen Gebiet wurde er von Räubern überfallen und niedergeschlagen und ausgeraubt. Der schwer verletzte Mann blieb am Wegesrand liegen. Nacheinander kommen zwei fromme Männer vorbei, ignorieren ihn, lassen ihn in seinem Blut liegen. Aber von dem Samariter, der dann als Dritter vorbeikommt, heißt es, dass er sich des Verletzten erbarmt. Und sein Erbarmen, das ist auf der einen Seite ein Gefühl, dass er mitfühlen kann, dass er die Not sieht und selber am eigenen Leib spürt. Aber es ist dann auch mehr als nur ein Gefühl, sondern das Gefühl der Barmherzigkeit und des Mitleidens wird dann zur konkreten Tat. Er versorgt die Wunden des Verletzten und bringt ihn, wenn man die Geschichte in die heutige Zeit übersetzen würde, dann bringt er ihn anschließend in ein Krankenhaus. Mit dieser Geschichte macht Jesus deutlich, was im Reich Gottes tatsächlich zählt. Dass wir die Augen nicht verschließen vor der Not unserer Mitmenschen, dass wir Barmherzigkeit empfinden und dass diese Barmherzigkeit zur Tat wird. Und Barmherzigkeit kennt keine Grenzen, fast möchte ich sagen. Barmherzigkeit kennt keine Obergrenzen. Sie ist eben nicht auf einen bestimmten Personenkreis beschränkt. Sie ist universal und unendlich. Sie fragt noch nicht einmal danach, welche Nachteile einem selbst dadurch entstehen. Wer weiß, was dem Samariter da alles selbst hätte passieren können. Die Räuber hätten ja noch hinter dem Gebüsch lauern können. Aber er blendet alle diese Überlegungen aus und folgt der Barmherzigkeit. Nicht zuletzt hat Jesus selbst diese Barmherzigkeit gelebt, indem er auf Menschen zugegangen ist, sie geheilt hat und ihnen das gegeben hat, was sie brauchten. Und kein Wort in der Bibel findet sich außer dem Wort Liebe, das besser geeignet wäre, zu beschreiben, wer Gott ist und wie er zu uns steht. Gott ist der Gott der Liebe und der barmherzigen Tat. Ein weiterer Begriff in dieser zweiten Strophe ist der Begriff Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein Begriff, der immer wieder in der Bibel vorkommt, im Alten Testament schon als Gemeinschaftsbegriff benutzt wird. Denn niemand kann für sich selbst alleine gerecht sein. Niemand kann auf sich zeigen und sagen, seht her, was ich erreicht habe, wer ich bin, seht meine Gerechtigkeit. Das wäre Selbstgerechtigkeit. Sondern Gerechtigkeit ist darauf ausgerichtet, dass es dem anderen auch gut geht, dass nicht nur ich zu essen habe, sondern der andere auch zu essen hat, dass nicht nur ich in Freiheit leben kann, sondern der andere auch in Freiheit lebt, dass nicht nur ich in Frieden lebe, sondern der andere auch in Frieden leben kann. Darum geht es bei der Gerechtigkeit und darum ist Gerechtigkeit aus Ängste verbunden mit dem dritten Begriff, mit dem Begriff Frieden. Und Frieden, das ist immer weit mehr als nur das Fernbleiben von Gewalt und Krieg. Frieden und Gerechtigkeit gehören untrennbar zusammen, so wie es im Psalm 85 heißt, dann verbünden sich Güte und Treue, dann küssen einander Gerechtigkeit und Frieden. Was für ein Bild! Gerechtigkeit und Frieden küssen sich, sie umarmen sich, sie gehören zueinander. Das hebräische Wort dafür, für Frieden, Shalom, das ist so viel mehr, als wir in dieses Wort hineinlegen können. Shalom bedeutet heilvolles Leben, Leben ohne Armut, ohne Bedrängung, ohne Hunger und Krieg. Und Jesus nennt in den Seligpreisungen eben die glücklich, die sich dieser Aufgabe widmen, dass Menschen im Frieden leben können. Gemeint sind nicht wie in der alten Luther-Übersetzung die Friedfertigen, also die, die sich alles gefallen lassen, die nicht für ihre oder die Rechte anderer einstehen, sondern der griechische Text sagt das ganz deutlich, dass es hier um ein aktives Handeln geht, um Frieden stiften oder Frieden machen. Die Seligpreisungen gehen davon aus, dass jeder Mensch ein Recht hat auf Frieden. In Barmherzigkeit, Frieden und Gerechtigkeit zeigt sich jetzt schon, mitten in dieser Welt, das Hereinbrechen, der Beginn von Gottes Reich. So fordern auch uns diese Gedanken der Bergpredigt und der Seligpreisung als Gemeinde heraus. Sie fordern uns heraus, uns nicht allein hinter Kirchenmauern zu verschanzen, sondern die Werte der Bergpredigt zu leben. Da, wo Trauernde getröstet werden, wo Menschen, die niemand sieht, gesehen und wertgeschätzt werden. Da, wo zum Beispiel Jugendliche wie jetzt auf dem Konfi-Camp die ihnen Anvertrauten nicht nur sehen, sondern von morgens bis abends umsorgen und ihnen in Liebe begegnen. Da, wo Flüchtlinge geachtet werden und Menschen mit Behinderungen integriert sind, da immer ist etwas sichtbar, da leuchtet etwas auf vom Reich Gottes. Da ist Jesus selbst in unserer Mitte erkennbar in Taten der Liebe, der Barmherzigkeit und der Gerechtigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft,